Am Morgen erwachte Rom unter einer Laubdecke, die ein durchdringend fauliges Aroma verströmte. Einen Geruch wie von überreifem Obst. Man hatte das Gefühl, der Sommer liege schon eine Ewigkeit zurück. Eine einzige Nacht hatte genügt, um die Stadtlandschaft zu verändern, die nun in Ocker-, Braun- und Gelbtöne gefärbt war. Ich verabredete mich mit Monze für nach dem Frühstück im Kreuzgang. Von da aus gingen wir hoch ins Büro des Sekretärs, um ihm von unserer Absicht zu berichten, den Käufer des vielbesprochenen Buchs in die Akademie einzuladen. Dass ich Giunio als jungen italienischen Adeligen, Schwarzhemd und anerkannten Handschriftenforscher beschrieb, erleichterte die Sache, denn nichts befriedigte Olarra so sehr wie der persönliche Umgang mit faschistischen Parteibonzen. Ich glaube, letzten Endes hoffte er darauf, irgendwann dem Duce vorgestellt zu werden, einem Mann, für den er grenzenlose Bewunderung empfand. Und wie, sagst du, heißt dieser Fürst? Wollte der Sekretär wissen. Giunio Valerio Gima Vivarini, antwortete ich. Wir überließen Olarra seiner Freude an dem Namen, den er sich wie einen köstlichen Leckerbissen auf der Zunge zergehen ließ. Gleich läuft der Sekretär mit der Geschichte vom italienischen Fürsten zu meinem Vater und wir haben freie Bahn, bemerkte Monze. Nach dem Essen machten wir uns zu Signor Tassos Antiquariat auf. Ein halbes Dutzend Don Quixote-Ausgaben im Gepäck, so viele wir eben in den Regalen hatten finden können. Monze war ungewöhnlich aufgeregt, sowohl weil sie sich eine so tadellose List ausgedacht hatte, als auch wegen unserer geheimnisvollen Verabredung auf dem Friedhof. Sie würde Giunio wiedersehen, sobald er unsere Einladung annahm, und dank unseres Geheimtreffens würde sie bis dahin schon vieles über ihn erfahren haben. Was hätte sie mehr verlangen können? Ich dagegen hatte mich, wie ich glaube, mit meiner Statistenrolle abgefunden und wartete darauf, dass sich die Lage abschließend klärte. »Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berge gehen«, »ich finde eure Idee hervorragend, und wenn es euch recht ist, würde ich mich dem Besuch gerne anschließen«, sagte Signor Tasso, als wir ihm unseren Vorschlag unterbreiteten. Der erste Teil unseres Plans war also aufgegangen. Anschließend nahmen wir die Straßenbahn ins Testaccio-Viertel. Als die Bahn ruckartig bremste, stolperte mir Monze in die Arme. Der Wunsch durchzuckte mich, unser Leben könnte aus lauter solchen Bremsmanövern bestehen. Ich musste an mich halten, um aus der zufälligen Berührung keine absichtsvolle Umarmung zu machen. Doch zum Glück wurde mir rechtzeitig klar, dass weder die Zeit noch der Ort für Liebesbekundungen war. An der Haltestelle nahe dem protestantischen Friedhof stiegen wir aus und gingen auf der Via Caio Cestio an der Friedhofsmauer entlang, bis wir auf das Tor stießen. Auf dem Friedhofsgelände sahen wir uns unverhofft einer der schönsten Anlagen von Rom gegenüber. 20 bis 25.000 Quadratmeter Grund, auf denen ein kunstvoller Grabstein neben dem anderen steht. Dazu monumentale Grabstätten, Azaleen, Hortensien, Lilien, Oleandersträucher, Glycinien, Zypressen, Olivenbäume, Lorbeersträucher und Granatapfelbäume. Ein Ort von berückender Schönheit. Monate später, als mich die Umstände dazu führen sollten, mich für Keats und Shelleys Gedichte zu interessieren, begriff ich, warum letzterer in Adonais, der seinem Freund Keats gewidmeten Elegie geschrieben hatte, man könne sich in den Tod verlieben, wenn man wisse, dass einen ein Grab an so herrlichem Ort erwarte. »Wo ist bitte das Grab von John Keats?« fragte ich den Friedhofswächter. »Zu den Gräbern von Percy Shelley und August Goethe geht es da gerade.«